Sie hören SWR 2 am Morgen. Es ist ein altmodischer Ausdruck, das Zeitalter der Aufklärung. Aber was den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt betrifft, so leben wir natürlich immer noch im Zeitalter der Aufklärung. Digitale Informationstechnik, künstliche Intelligenz, Hirnforschung, Genetik. Die Menschheit hat auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten Quantensprünge gemacht, mit den Mitteln der Vernunft. Andererseits erleben wir in der Politik einen Trend zur Unvernunft. Immer mehr Menschen halten es schon für Politik, wenn sie Hassparolen krölen und autoritären Parteien folgen, die ja aber auf keines der Gegenwartsprobleme wirklich eine Antwort haben. Über diesen Widerspruch hat der Journalist Jens Bergmann ein Buch geschrieben. Es heißt Triumph der Unvernunft, was irrationales Denken anrichtet und wozu es gut ist. Guten Tag, Herr Bergmann.
Hallo, Herr Bauer.
Herr Bergmann, der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes, aber bei Gruppen, Parteien, Völkern die Regel. Das ist ein Nietzsche-Zitat aus Ihrem Buch und es weist auf die soziale und politische Seite der Unvernunft hin. Warum, meinen Sie, gibt es derzeit weltweit einen Trend zur politischen Unvernunft?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist die Weltfinanzkrise, die sich ja vor exakt 10 Jahren zugespitzt hat. Das herrschende Weltwirtschaftssystem, der Kapitalismus, geriet in allerhöchste Not und wurde dann von Regierungen mit Abermilliarden letztlich gerettet, die in das Finanzsystem gepumpt wurden. Viele Leute haben sich gewundert, dass plötzlich so viel Geld da war für diesen Zweck. Für andere Zwecke war zuvor nicht so viel Geld da gewesen, für soziale oder für Bildungsaufgaben. Und diese Unsicherheit haben vor allen Dingen rechte Demagogen für ihre Zwecke genutzt, indem sie Sündenböcke präsentieren. Die Linke stand relativ blank da, weil sie abgewirtschaftet hatte oder weil sie selbst auch daran beteiligt war, den Finanzkapitalismus sozusagen die Möglichkeiten zu geben, die er dann missbraucht hat. Also ich denke an die Demokraten in den USA, New Labour in Großbritannien oder auch die Sozialdemokratie unter Gerhard Schröder hier in der Bundesrepublik.
Würden Sie dann sagen, dass quasi die im Finanzsystem selbst steckende Irrationalität sich gewissermaßen auf die Politik übertragen hat?
In gewisser Weise kann man das sagen. Es ist ja so, dass das Finanzsystem für viele undurchschaubar ist, für viele Banker selbst auch, für viele Politiker, dass man da alle Regeln gelockert hat. Als es dann beinahe zum Super-GAU kam, hat man halt alles getan, auch mit magischen Beschwörungsformeln, die wir von Angela Merkel gehört haben, dass die Spareinlagen sicher seien. Das ist natürlich so eine reine Psychologie gewesen. Wenn die Leute alle zur Bank gerannt wären, dann hätte es natürlich ein riesengroßes Problem gegeben. Das ist sicherlich so gewesen, ja.
Wechseln wir vielleicht mal in den Kulturbereich. Da spielt ja ein gewisser Trend zur Irrationalität auch eine gewisse Rolle. Autoren wie Simon Strauss oder Oskar Röhler, die beschwören ja zurzeit das wahre Erleben und das wahre Gefühl, dass es im domestizierten Leben der bürgerlichen Gesellschaft eben nicht mehr gibt. Ist denn, könnte man vielleicht sagen, Unvernunft ein anderes Wort für bürgerlichen Selbsthass?
Das spielt sicherlich eine Rolle. Ich würde sagen, dass Vernunft generell bei vielen Leuten nicht so einen guten Klang hat. Wenn man zur Vernunft angehalten wird, dann hört sich das ja oft nach Spielverderberei an. Und was dahinter steckt, ist besonders eine deutsche Tradition, die so ein bisschen die Wahrheit des Gefühls feiert, die den Mythos hochhält, die also so einen Gegensatz konstruiert zwischen Gefühl und Ratio. Das ist aber falsch. Es gibt keine Wahrheit des Gefühls. Gefühle sind erkenntnisleitend. Sie können uns Hinweise geben, aber wir können sie nur vernünftig nutzen, wenn wir den Verstand einschalten und gucken, ob denn unser Empfinden richtig war. Umgekehrt stimmt das übrigens auch. Die kalte Ratio braucht eben auch so etwas wie Herzensbildung, damit was Gutes dabei rauskommt.
Dass dieses strikte Gegeneinander von Verstand und Gefühl eigentlich schon seit der Aufklärung überholt ist, das hat ja auch Adorno vermutet. Bei ihm war das nur ein bisschen eine andere Richtung. Er hat gesagt, dass die Aufklärung eigentlich mit ihrem Herrschaftsanspruch, die ganze Welt vernünftig zu ordnen, sich selbst zerstört. Denn der Einzelne wird ja auch oder gerade in der vernünftigen Welt nie frei sein, was wir im Grunde ja auch in den vielen Abhängigkeiten des digitalen Kapitalismus heute mitunter erleben können. Sehen Sie denn irgendeinen Ausweg aus diesem Teufelskreis, sozusagen der Dialektik der Aufklärung?
Ich sehe den Teufelskreis ehrlich gesagt nicht so, wie Sie das beschrieben haben. Wir Menschen sind gesellschaftliche Wesen, wir haben eine gesellschaftliche Natur, Marx hat das ja so genannt. Das heißt, wir können uns nur in Gemeinschaft verwirklichen, in der Zivilisation, die wir selbst schaffen und die wir auch ändern können. Also das Thema Digitalisierung ist ein ganz gutes, das ist ja gerade dabei, die Welt extrem zu verändern, da sind wahnsinnige Chancen drin. Und nun stellt sich die Frage, wer soll denn das Internet beherrschen? Sollen es Konzerne wie Google und Facebook sein? Gibt es da Alternativen dazu? Diese Debatte beginnt beginnt erst. Ich bin da nicht so pessimistisch, dass die destruktive Seite der Zivilisation überhand gewinnt. Ich bin eher optimistisch und sage, wir alle können etwas dafür tun, dass sich Dinge zum Besseren wenden. Wir müssen es allerdings auch tun, weil jetzt die Gegenaufklärung doch sozusagen ihre Fratze sehr, sehr deutlich zeigt.
Sie haben also selbst sozusagen auch ein Stück dieses aufklärerischen Optimismus noch auch in Ihrem Buch. Jetzt habe ich noch eine Frage, die ja auch schon in der Frühphase eben der Aufklärung ein großes Thema war. Da war ja eine Utopie, dass man irgendwann sozusagen Verstand und Gefühl wirklich versöhnen kann. War ein Thema zum Beispiel bei dem schottischen Philosophen David Hume. Welche fantasievolle Unvernunft, könnte man jetzt hier fragen, braucht man denn, die dann der Vernunft auf die Sprünge hilft?
Na, wir brauchen in der Gesellschaft zum Beispiel Phantasten, Exzentriker, Spinner, weil die uns auf neue Ideen bringen können. Wir Menschen haben ja die Möglichkeit, uns eine Welt vorzustellen, die es nicht gibt oder die es vielleicht auch noch nicht gibt. Das ist das Thema Utopien. Das ist etwas, was in der Politik derzeit leider überhaupt nicht auftaucht. Da wurschelt man sich so durch oder betreibt so ein reines Krisenmanagement. Aber ich denke schon, dass wir gerade derzeit auch so positive Zukunftsentwürfe bräuchten. Die Vorstellung, wo könnte es denn eigentlich hingehen? Die Voraussetzungen sind da. Wissenschaft und Technik sind so hoch entwickelt, dass wir eine viel, viel bessere Welt einrichten können. Aber es braucht auch Menschen, die sozusagen Bilder davon zeichnen können, die positive Zukunftsentwürfe haben. Und das können eben auch Leute sein, die auf den ersten Blick sonderbar wirken, Spinner wirken. Die brauchen wir, ja.
Sagt der Journalist und Autor Jens Bergmann. Wir sprachen darüber, warum die Unvernunft heute eine so große Rolle spielt und welchen fantasievollen Unsinn wir trotzdem brauchen. Jens Bergmann hat ein Buch darüber geschrieben, Triumph der Unvernunft heißt es, erschienen bei DVA. Herr Bergmann, besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Bauer.